Drachen beschäftigen uns auch jetzt. Gerade ist der dritte Teil von Cornelia Funkes Fantasy-Reihe um den Drachenreiter erschienen. Der Fluch der Aurelia heißt er. Und ich bin mit Cornelia Funke in der Toskana verbunden. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Funke.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Haben Sie eigentlich in dieser Musik gerade etwas Drachenfliegerhaftes erkennen können?
Ich gebe zu, ich bin ja in eine ganz andere Richtung damit gegangen. Das war bestimmt nicht beabsichtigt, aber ich arbeite gerade an der Farbe der Rache. Und da gibt es so ein Motiv, das gerade mit der Musik viel zu tun hatte. Das darf ich nur noch nicht verraten.
Geheim.
Ganz geheim.
Na, wir haben heute den Kindertag auf RBB Kultur und heute Abend ab 20 Uhr senden wir die ARD Kinderradio nach. Da geht es ums Geheimnis und geheime Dinge. Frau Funke, Sie verbinden ja generell auch ganz gern Wort und Musik und bildende Kunst. Regt Sie denn Musik zu Geschichten an?
Ja, also ich kann gar nicht ohne Musik leben. Also ich halte das immer noch für die größte aller Künste. Ich arbeite immer zu Musik. Ich höre stundenlang am Tag Musik, obwohl ich selber eigentlich nur ein bisschen singen kann. Immer ganz hoffnungslos faul war, wenn es um das Üben von Instrumenten ging.
Wenn der Fluch der Aurelia einen Soundtrack hätte, also eine Musik, wie klänge diese Musik denn?
Also das finde ich, das haben die auf dem Hörbuch eigentlich ziemlich gut gezeigt. Ich habe ja inzwischen eine Hörbuchfirma mit Jam und Wahnsinn zusammen, der Hamburger Firma. Und die haben sogar Unterwassergeräusche von einer Antarktisstation geholt und dann, wie ich finde, wieder mal so einen Hörgenuss dahin gezaubert. Natürlich auch mit Mitwirkung vom Rainer Strecker, der eine immer magischere Zauberzunge wird.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie hören auch beim Schreiben Musik. Waren das unterschiedliche Stücke, die zu Aurelia gehört worden ist von Ihnen, oder war das immer die gleiche?
Bei der Aurelia war das gar nicht so einfach. Also bei einigen Sachen, wie zum Beispiel dem letzten Drachenreiter, da habe ich ganz viel Urwaldgeräusche gehört, weil das in Indonesien spielte. Also dann gar nicht so sehr Musik, sondern einfach verschiedene Geräusche. Diesmal war es so, dass ich teilweise auch einfach so Alltagsmusik gehört habe, die ich selbst beim Autofahren in Kalifornien hörte, weil es ja in Kalifornien spielte. Also durchaus mal moderne Musik. Eigentlich spiele ich meist klassische Musik, die sehr neutral ist. Also dass die Musik einen nicht allzu sehr verlockt zu vergessen, dass man gerade ein Buch schreibt.
Gut, 25 Jahre liegen jetzt zwischen Teil 1, dem Drachenreiter, und jetzt dem Fluch der Aurelia. Wann wussten Sie eigentlich, ja, ich möchte jetzt eine Fortsetzung der Geschichte schreiben? Gut, es gab noch einen zweiten Band vor 5 Jahren. Hat Sie die Geschichte immer begleitet und gar nicht losgelassen?
Ja, also die Geschichte, es war lange so, dass ich bei jeder Lesung mindestens ein Kind hatte, das sagte, Cornelia, wann schreibst du denn jetzt mal einen Drachenreiter? Ich habe das mehrmals versucht und war immer ganz furchtbar gelangweilt von dem, was mir einfiel. Und ich finde nichts furchtbarer als eine schlechte Fortsetzung. Die beschädigt im Grunde das erste Buch auch. Also habe ich das dann immer wieder gelassen, immer wieder zur Seite gepackt. Und die Feder eines Greifs, die letzte Fortsetzung, kam zustande, weil ich in Los Angeles versucht habe, mit einer Gruppe von Künstlern eine App zu Drachenreiter zu machen, denn dasselbe hatte ich schon sehr schön mit Reckless hinbekommen. Das ging aber irgendwie überhaupt nicht gut. Was dann dabei rauskam, war, dass ich die Geschichte weitererzählen wollte und plötzlich hatte ich ein zweites Buch geschrieben, nach ganz langer Zeit. Dass das dritte dann jetzt so auch wieder 5 Jahre gedauert hat, lag auch daran, dass ich dazwischen an so viel anderen Sachen gearbeitet habe, dass ich zwischendurch ein Feuer hatte und evakuiert wurde und. Nicht? Also es hatte viele Gründe, dass es diesmal 5 Jahre gedauert hat.
Wie war das denn wieder in die Figuren, in diese Geschichte hineinzufinden? Immer wieder, wenn sie unterbrochen worden sind?
Ja, das ist ganz, ganz leicht. Also das ist ganz seltsam. Das ist wirklich so, als wenn man, ich glaube, das kennen wir alle, wenn man sehr, sehr gute Freunde nach langer Zeit wieder trifft, kann man eigentlich immer gar nicht glauben, dass man die nicht gestern gesehen hat zuletzt. Nicht? Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle und dasselbe Gefühl habe ich mit Figuren.
Manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die schreiben sich ja wirkliche Porträts ihrer Figuren auf, damit sie sich die besser vorstellen können. Also das heißt, sie stellen sich ganz genau vor, wie könnten die Figuren leben, was mögen die, wovor haben die Angst, was können die besonders gut. Machen Sie das auch?
Nee, das mache ich nicht. Ich behandle die eher wie gute Freunde. Denen will man ja auch nicht zu sehr auf die Haut drücken und all ihre Geheimnisse aufschreiben. Das wäre bei mir eher so, dass ich da mit meinen Figuren so ein bisschen von ihrer Selbstständigkeit nehme. Also ich erlaube ihnen, Geheimnisse von mir zu haben. Ich lasse mich auch ab und zu belügen. Ich mag das sehr gerne, dass sie Dinge über sich selber wissen, die ich nicht weiß. Und ich versuche sie mit sehr viel Respekt zu behandeln. Aber ich zeichne sie gern.
Genau, Sie sind auch Illustratorin. Und in Fluch der Aurelia gibt es Zeichnungen, die Sie gemacht haben. Mhm. Hilft das denn, eine Zeichnung zu machen, dabei nicht aus den Augen zu verlieren, wie sie aussehen?
Ja, die Zeichnungen überraschen einen manchmal. Also man kriegt es auch nicht immer hin, dass sie wirklich dann so aussehen, wie man sie sich eigentlich im Kopf vorgestellt hat. Oder man merkt, während man versucht, sie zu zeichnen, dass man sie zwar gefühlt, aber nicht wirklich gesehen hat. Das ist was ganz Seltsames, wenn man über Figuren schreibt. Man glaubt manchmal, die stehen hinter einem und man spürt so den Atem im Nacken, aber man weiß nicht ganz genau, wie das Gesicht aussieht. Das ist manchmal, das ist eigentlich ganz schön. Mhm. Ich finde auch, ich mag das eigentlich recht gerne. Dadurch, glaube ich, gibt man auch den Lesern die Chance, dass sie doch so ganz auf ganz eigene Weise diese Figuren dann später auch empfinden. Ich habe bei Reckless die Figuren ganz genau gezeichnet. Ich mache das bei Drachenreiter teilweise auch. Aber ich sehe das eher so als eine Anregung für den Leser. Die können sich dann die Figuren auch gern ganz anders vorstellen.
Jetzt zur Geschichte im Fluch der Aurelia. Da ist der Drache Lung wieder dabei und der Drachenreiter Ben. Die können gar nicht so viel Zeit mit den Drachenkindern verbringen, weil die Fabelwesen in Gefahr sind. Was ist das für eine Gefahr?
Ja, das ist eigentlich gar keine Gefahr, nicht? Eigentlich tut sich da etwas ganz Wunderbares im Ozean. Da erhebt sich ein sehr, sehr altes Geschöpf, vielleicht sogar das allerälteste auf der Welt, und bringt die Saat für neue Fabelwesen in die Welt. Und das tut die Aurelia ab und zu, wenn es so ein bisschen, wenn die Welt so etwas um Hilfe schreit. Meistens geht das dann wohl gut und dann gibt es plötzlich noch ein paar andere und neue Fabelwesen. Wenn man aber der Aurelia mit, sagen wir mal, Unfreundlichkeit begegnet, dann kann das auch passieren, dass sie all das mit sich nimmt, was sie dieser Welt bislang beschert hat. Und das sind dann halt die Fabelwesen.
Das ist dann die Bedrohung und über die sprechen wir gleich weiter. Mit Cornelia Funke nach dieser Serenade von Camille Saint-Saëns. Die Cellistin Maria Kliegel war das mit dem zweiten Satz aus der Suite für Cello und Orchester Opus 16 von Camille Saint-Saëns, begleitet von der Bournemouth Sinfonietta unter der Leitung von Jean-François Monard. Am Kindertag auf RBB Kultur ist die Schriftstellerin Cornelia Funke unser Gast. Und wenn man alle Ausgaben ihrer Bücher nebeneinander legen würde, würde sie einmal die Welt umspannen. So viele sind es. Cornelia Funke hat viele geschrieben. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt und man kann ganz ohne Übertreibung sagen, Cornelia Funke gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Welt. Gerade ist der dritte Teil ihrer Drachenreiter-Fantasy-Romanreihe erschienen, Der Fluch der Aurelia. Da geht es um Fabelwesen, die die Aurelia bringt, ein Wesen aus dem Meer. Aber diese Fabelwesen sind bedroht durch wen, Frau Funke?
Oh ja, da habe ich zum ersten Mal einen menschlichen Bösewicht. Ich dachte, das wäre doch in unseren Zeiten eigentlich recht angemessen. Weil ich finde, da regt sich ja das Böse doch so in allen Ecken der Welt und meist ja doch in sehr menschlicher Form. Also haben wir den Kadogalstrom, der eigentlich so aussieht wie ein 14-, 15-jähriger Junge, der aber schon genauso alt ist wie mein anderer Held, der Barnabas Wiesengrund, also in den 40ern eigentlich ist. Und er hat auch recht unappetitliche Methoden, wie er dafür sorgt, dass er weiterhin so jung aussieht.
Er will die Fabelwesen stehlen und sie zu seinem Vorteil einsetzen. Er will unsterblich werden.
Unter anderem, ja. Er hat so einige Leidenschaften, bei denen er gemerkt hat, dass das doch sehr, sehr praktisch ist, dass er Fabelwesen sehr leicht bemerkt, während so viele Menschen es nicht tun. Und dass man denen auf ganz wunderbare Weise ihre Zauber stehlen kann. Auch wenn die dabei leider manchmal umkommen, hat er da doch einiges an Methoden gefunden. Und er hat auch einen Diener, der ein Fabelwesen ist und den er versklavt hat. Das ist der Kupfermann.
Meine Kollegin Sarah Hartl hat den Fluch der Aurelia besprochen und sie hat uns vorhin hier auch in diesem Programm davon erzählt, dass sie eine Parallele ausmacht zwischen der Bedrohung der Artenvielfalt der Fabelwesen und auch der Bedrohung der Natur durch die Menschen. Wollten Sie denn beim Schreiben diese Botschaft?
Ich bin immer sehr vorsichtig mit Botschaften, denn ich finde, ich habe großen Respekt vor meinen Lesern. Ich sehe die eher so als meine Reisegefährten, wenn ich mich auf eine Reise durch ein Buch begebe. Und die will man ja nicht belehren oder denen erzählen, dass sie doch eigentlich nicht wissen, wie es in der Welt zugeht. Ich sehe das also eher so, dass ich in Worte fasse, was wir eigentlich alle im Moment so begreifen und mitbekommen. Und dass ich eigentlich nur über meine eigene Bestürzung und Verzauberung berichte, was die Welt betrifft. Dass ich irgendwann, ich dachte irgendwann schon beim zweiten Teil, Cornelia, du redest von den Fabelwesen und dass es keine Einhörner mehr gibt und dass man auch nur noch ganz wenige Drachen findet. Aber was ist dann mit all den fabelhaften Wesen, die Kinder wirklich sehen können und auch eigentlich noch relativ leicht finden können? Wer weiß nur wie für lange. Und das wurde immer dominanter, dieses Thema, dass ich eigentlich wollte, dass Kinder die Fabelwesen dieser Welt nicht nur als Einhörner und Drachen begreifen, sondern ein Orang-Utan, ein Blauwal oder auch eine Fliege, die an ihrer Wand hinaufklettert, als genauso fabelhaft begreifen.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch die Folgen des Klimawandels selbst erlebt in Malibu, in Kalifornien. Ja. Da gab es, sie haben die Waldbrände oder die Brände erlebt. Die Farm ihrer Nachbarn ist niedergebrannt. Nach einer langen Trockenheit ging das Feuer gar nicht mehr aus. Waren Sie und Ihre Familie und Ihre Farm und Tiere auch bedroht?
Ja, also ich musste vor dem Feuer weglaufen oder wegfahren im Schritttempo. Das heißt, für eine Strecke, die man eigentlich in Los Angeles in einer halben Stunde zurücklegt, habe ich 9 Stunden an dem Tag gebraucht, weil wir alle aus Malibu flohen. Und man das Feuer dann immer so zu seiner Linken sah und darauf wartete, dass das so über den Freeway sprang. Ich habe dann das erlebt, als ich dann viele, viele Wochen später uns erlaubt war, zurückzukommen. Malibu war ja ganz lange evakuiert. Und dann so verbrannte Zäune und verbrannte Brücken zu sehen und zu wissen, dass nur 4 Gärtner so mutig gewesen waren, 7 Häuser in meiner Nachbarschaft zu retten, unter anderem auch das meine, indem sie da 4 Tage lang ausgehalten hatten. Das ist was sehr Nachhaltiges, auch danach die Regenfälle zu sehen, die dann umso ungebärdiger kommen. Und dann bin ich noch 2-mal evakuiert worden wegen Fluten. Das heißt, die letzten 5 Jahre sind für mich wirklich so eine Lehrstunde des Klimawandels gewesen. Und Kalifornien, ein Landstrich, der mir immer unendlich viel bedeuten wird, ist inzwischen wirklich so ein Schaufenster des Klimawandels auf unglaublich dramatische Weise.
Wie hat dieses Erlebnis auf Sie gewirkt? Sie sagen, es ist nachhaltig. Gehen Sie denn jetzt bewusst mit klimaschützend um? Versuchen Sie darauf zu achten?
Ich meine, ich bin schon seit meiner Jugend im Umweltschutz aktiv und Mitglied von Greenpeace, aber auch von Amnesty International und vielen anderen politischen Organisationen. Das heißt, ich bin schon jemand, der auch früher gegen die Kernkraftwerke auf die Straße gegangen ist und so weiter. Aber dann kommt so der Alltag und dann wird man doch recht bequem. Und ich bin auch jemand, der ganz viel fliegen musste für meine Arbeit, teilweise natürlich auch aus wunderbarem Grund, um Tausende von Lesern in aller Welt zu treffen. Aber ich hatte gerade, bevor das dann auch mit Corona losging, gesagt, ich reise einfach kaum noch, weil ich mir dieser Verantwortung bewusst werde. Wir alle wissen, wir können das dann immer nicht so 100%ig durchhalten, denn ich habe ja hier auch ein Programm für junge Künstler aus aller Welt und die lasse ich natürlich auch teilweise einfliegen oder die kommen dann halt mit dem Zug oder mit dem Auto. So ganz politisch korrekt schaffe ich das auch nicht zu leben. Aber es ist mir schon sehr bewusst, ich benutze Reinigungsmittel, andere Sachen schon seit Jahrzehnten, die abbaubar sind. Ich versuche recyceln, wie wir es alle tun. Aber wir alle haben, glaube ich, auch im Moment das Gefühl, dass wir nicht genug tun.
Sie haben sich vor kurzem bei Kindern für den Klimawandel entschuldigt. Warum war Ihnen das wichtig?
Ich finde es im Moment recht unerträglich, dass also so viele Erwachsene sich aufs hohe Ross setzen und sagen, ach Gott, jetzt guckt euch doch mal diese junge Generation an. Die sind immer nur am Handy, wobei die Erwachsenen das viel mehr sind als die Kinder. Die sind ja also ganz unverantwortlich. Und das von einer Generation, die wirklich also diesen Planeten in so katastrophalem Zustand übergibt, dass ich denke, wir alle sollten sehr demütig sein. Und ich spreche gerade auch sehr oft in Veranstaltungen mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch darüber, mein Gott, was wir alle, als wir jung waren, gedacht haben, dass wir die Welt doch etwas besser hinterlassen werden, dass wir Dinge ändern werden. Und dann jetzt so mit 62 zurückzugucken und zu sagen, Himmel, Herrgott, das hast du alles doch geglaubt, dass du dich dafür einsetzt. Und jetzt sieh dir an, wo die Welt gerade ist.
In ihrer Geschichte, der Fluch der Aurelia, da können sie ein Fabelwesen aus dem Meer aufsteigen lassen, die all die Arten zurückbringen könnte. Also die ein magisches Wesen ist, die ja auch in der realen Welt wäre doch so eine Aurelia schön. Was würde sie denn können in der realen Welt?
Ich glaube, die müsste ja dann erstmal jemand ein Wesen bringen, das all das Plastik aus dem Meer frisst, zum Beispiel. Nicht? Und die müsste dann irgendein Wesen finden, was all die Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Da müssten ja ganz andere Fabelwesen her, als wir sie bisher erdacht haben.
Ja. Ich möchte mal einen Kollegen von Ihnen zitieren, Roald Dahl. Beobachten Sie vor allem mit funkelnden Augen die ganze Welt um Sie herum, denn die größten Geheimnisse sind immer an den unwahrscheinlichsten Orten verborgen. Diejenigen, die nicht an Magie glauben, werden sie niemals finden. Brauchen wir mehr Magie, um sich um uns solche Dinge vorstellen zu können, die unsere Welt vielleicht besser machen könnte?
Ja, das Verrückte ist, wir haben ja diese Magie, wir sehen sie ja nur nicht. Das ist, wir haben uns so sehr unser eigenes Bild von der Welt zurechtgebastelt und es ist so menschenzentriert, dass wir ja ganz erschreckend blind für die anderen Wirklichkeiten auf diesem Planeten sind. Und ich glaube, da regen sich aber gerade ein paar sehr interessante Dinge da. Da wird plötzlich über Tiersprachen ganz anders nachgedacht, da wird über Intelligenz ganz anders nachgedacht. Das ist die vielleicht auch auf ganz unmenschliche Weise auf diesem Planeten gibt. Von daher finde ich im Moment auch einiges sehr aufregend, was sich da so regt.
Warum lassen Sie in Ihren Büchern denn Fabelwesen vorkommen und jetzt keine Tiere, die wir vom Sehen her kennen könnten?
Die Fabelwesen sind ja schon seit Tausenden von Jahren in der Tradition des Geschichtenerzählens ein Mittel, glaube ich, um auch einfach die Großartigkeit und aber auch die Furchtbarkeit der Welt auszudrücken. Ich glaube, das war schon immer im menschlichen Erzählen so, dass wir mit Fabelwesen wie Drachen oder Einhörnern auch diesen Wunsch verkörperten, dass wir mit Tieren reden können. Denn meist haben die ja eine Stimme, meist kann man mit denen kommunizieren, meist lassen die sich auch auf Menschen ein, während das die wilden Tiere dieser Welt ja nicht unbedingt tun. Ich glaube also, dass deswegen wir auch immer wieder Wesen erschaffen, mit denen wir sprechen können. Das andere ist, dass ich glaube, dass zum Beispiel ein Drache, was ja in China auch ganz deutlich ist, oft einfach so ein wunderbarer Ausdruck dessen ist, was Natur bedeutet. Sowohl das Wohlwollende als auch das Zerstörerische ist in dieser Kreatur auf so wunderbare Weise verkörpert. Also ist das für mich einfach ein Mittel, die Wirklichkeit der Welt auszudrücken.
Hier kommt jetzt ein Stück Musik, das für eine Fantasy-Welt entstanden ist. Vom Soundtrack to Twilight stammt das.
I was a quick, wet boy, diving too deep.
Iron and Wine mit Flightless Bird, American Mouth. Vom Twilight Soundtrack ist das Musik. Im Herbst ist der dritte Teil ihrer Drachenreitergeschichte erschienen. Der Fluch der Aurelia heißt er und er spielt in ihrer alten Heimat Malibu. Cornelia Funke. Nach 16 Jahren in den USA ist sie Anfang September zurück nach Europa gezogen. Sie lebt jetzt in der Toskana und ist uns von dort zugeschaltet. Frau Funke, bei uns in Berlin ist es schon ziemlich duster. Und wenn Sie jetzt aus dem Fenster schauen, was sehen Sie?
Ja, das ist ganz genauso hier. Nicht? Das ist jetzt anders. Früher war ich dann in einer anderen Zeitzone und hätte mich jetzt noch ins Tageslicht rausgeblickt. Aber jetzt bin ich ja ganz, ganz nah.
Warum ist es die Toskana geworden? Warum nicht zum Beispiel Hamburg oder Berlin?
Also ich sage, versuche das mal Kindern zu erklären, wenn die mich fragen, ob denn Deutschland jetzt nicht schlechter ist als Amerika oder irgendwelche anderen Orte, dann erkläre ich ihnen immer, und das verstehen sie sehr gut, dass ich 45 Jahre meines Lebens in Deutschland verbracht habe. Und ich finde, das ist eine sehr lange Zeit für ein Land, wenn es so viele andere Länder auszuprobieren gibt auf dieser Welt. Von daher hoffe ich, dass ich vielleicht sogar noch ein anderes ausprobiere und dass ich einfach dadurch auch mehr über die Welt lerne, weil ich ja nun auch Leser in aller Welt habe. Deswegen war Italien nur einfach die Entscheidung für ein weiteres Abenteuer. Denn es ist natürlich abenteuerlich, plötzlich in einem Land zu sein, wo die nächste Stadt 3000 Jahre alt ist und wo man sich jeden Tag daran erinnert wird, wie unglaublich schlecht man Italienisch immer noch ist. Ja.
Ist diese 3000 Jahre alte Stadt, ist das Volterra?
Ja, das ist Volterra, ganz genau.
Wie leben Sie denn dort?
Also man denkt immer so, ich versuche das immer zu erklären, wenn Leute denken, ach Cornelia, die ist ja so mutig, die geht jetzt immer von einem Ort zum anderen und die macht das auch ganz ohne Angst und die weiß auch immer genau, wo sie hingeht. Das stimmt alles überhaupt nicht. Also erstens hat Cornelia genauso Angst wie alle anderen. Und ich glaube nur ganz fest daran, dass Veränderung was Gutes für uns ist. Und ich glaube auch gerade, wenn man Geschichten für Menschen in aller Welt erzählt, dass man sich dieser Veränderung ab und zu aussetzen muss, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt mal wieder eine andere Perspektive auf die Welt als die amerikanische. Denn gerade wenn man in den USA ist, ist die ja wirklich allumfassend und überall. Also hatte ich immer schon mal überlegt, ob ich vielleicht ein Haus in Cornwall in England und dann vielleicht noch mal ein kleines in Italien, damit man ab und zu Sonne hat. Ich war ja nun lange in Kalifornien. Und wenn man dann so anfängt, mit diesen Gedanken zu spielen, dann passiert sowas wie Brexit, wo England dann plötzlich gar nicht so einfach ist. Und dann spricht man mit einer guten Freundin in Volterra, die Ida gespielt hat im Herr der Diebe-Film. Und die sagt, ja, dann guck dir aber jetzt auch mal Häuser hier in der Gegend an.
Inspiriert Sie denn die Landschaft? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Sie wollten gerade noch mal ansetzen.
Nein, das ist in Ordnung.
Also inspiriert Sie denn die Landschaft jetzt auch? Also beim Fluch der Aurelia ist es ja so, dass sich da auch Kalifornien eingeschrieben hat. Auch die Musik und so weiter indirekt, haben Sie ja gesagt, dass Sie die gehört haben. Und wie ist das jetzt in Italien?
Ja, das war eine ganz große Herausforderung, denn ich bin eigentlich überhaupt kein Toskana-Fan. Ich habe immer gesagt, also wirklich, da gehen ja alle Deutschen hin. Und da bin ich dann immer ein furchtbarer Snob und habe gesagt, nein, ich gehe vielleicht nach Venetien oder vielleicht gehe ich in den Piemont oder sowas, aber nein. So, natürlich lachen die Götter dann immer, wenn wir solche Dinge tun. Und hat mir jetzt ein Haus in der Toskana zugewiesen, könnte man sagen, das so perfekt passt zu dem, was ich tue. Nämlich junge Künstler aus aller Welt zu mir einladen, zu sehen, wie die zusammenarbeiten, mit denen zu arbeiten. Und dieses Haus hier ist eine alte Alabasterwerkstatt, die zwischendurch auch mein Agriturismo war. Also ein Haus, was an Touristen vermietet wurde. Und es ist fast so, als wenn das für uns gemacht würde. Das ist, sagen alle Künstler, die bislang hier sind, und es sind schon viele gekommen. Und ich bin sehr, sehr überrascht davon, dass sich wieder mal ein Ort gezeigt hat, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Den hat übrigens meine amerikanische Assistentin online gefunden, das Haus. Und dann war es plötzlich verschwunden, weil die Besitzer es gerade an dem Tag nicht mehr verkaufen wollten. Und als ich dann anrief, haben sie sich das nochmal überlegt.
Wer kommt denn zu Ihnen, Frau Funke? Und warum laden Sie die Künstlerinnen und Künstler ein? Aber es sind vor allem Frauen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es sind vor allem Frauen, aber ich mache auch sehr gerne Ausnahmen. Also ich finde, da darf man nichts dogmatisch sehen. Ich denke, da ist immer noch ein bisschen Nachholbedarf, gerade was weibliche Künstlerinnen betrifft. Und da helfe ich gerne ein bisschen. Und manchmal ist es auch eine Situation, die entspannter ist, wenn man hier nur mit Frauen ist. Aber generell habe ich jetzt schon viele Ausnahmen erlebt, die ganz, ganz wunderbar waren. Also die kommen zu mir durch Zufall, könnte man sagen. Oder das englische Wort Serendipity, also durch seltsame Verknüpfung von Umständen. Im Deutschen gibt es da gar kein Wort dafür. Ich mache das seit einigen Jahren. Ich lade die ein, weil ich es einfach liebe, Menschen um mich zu haben und eigentlich gerne so wie in einem kleinen Dorf lebe. Das heißt, hier ist das Haupthaus, hat unten vier klitzekleine Wohnungen. Und oben Zimmer, das die, in denen ich wohne. Und dann hat es noch ein Gebäude, was mal die, der Stall war oder die Garage, wo die Werkstatt und eine kleine Taverne drin ist, wo alle zusammen essen können. Und dieses Soundstudio, aus dem ich gerade spreche. Ich lade ein, indem ich die Anreise bezahle, indem ich also eine Wohnung zur Verfügung stelle und Materialien. Ich lade junge Schriftsteller, Illustratoren und Musiker ein. Ich liebe es, wenn die plötzlich miteinander arbeiten oder sich was voneinander abgucken. Die kommen sehr viel aus Deutschland und aus England. Also das habe ich auch ganz bewusst als Schwerpunkt. Aber die werden im nächsten Jahr auch aus Russland, aus Südamerika kommen und aus vielen anderen Ländern dieser Welt, aus Indien. Und wir lernen einfach alle voneinander, kochen miteinander, backen miteinander, gucken auch mal fernnachts, abends miteinander. Und man könnte sagen, ja, wir haben hier so unser eigenes Dorf.
Wie lange bleiben die denn bei Ihnen?
Die kommen immer erst mal eine Woche, weil wir das hier ein sehr familiäres Zusammenleben ist. Das heißt, da muss man immer erst mal sehen, gefällt das denn dem neuen Gast? Oder ist das alles viel zu eng? Oder gefällt denen das auch nicht so, hier auf dem Land zu sein? Denn ich habe ein Haus auf einem Hügel. Das heißt, man kann zwar nach Volterra reinlaufen, aber es ist eben doch so, dass ich gestern Abend Inga und Sarah, zwei meiner Künstlerinnen, hier hatte und die sich die Stachelschweingeräusche vor ihrer Tür hatten und wir uns die erstmal online angehört haben, damit sie sicher sein konnten, dass das nicht noch irgendwas Gefährlicheres war. Mhm. Also die müssen gerne in der Wildnis sein. Die müssen auch damit zurechtkommen, dass man dann einen Sturm, wie das jetzt hier schon dreimal passiert ist, allen Strom aus der Welt schafft. Die müssen sich alle gerne auf ein Abenteuer einlassen. Und bislang klappt das ganz wunderbar. Die bleiben dann eine Woche. Und wenn ihnen es dann ganz wunderbar gefällt, dann lade ich sie ein, noch mal einen Monat, zwei oder auch drei Monate zurückzukommen, was bisher eigentlich alle getan haben. Mhm. Ich habe jetzt auch schon noch eine Wohnung in Volterra anmieten müssen, weil ich platzmäßig nicht auskomme.
Sozusagen die Funksche Villa Massimo in der Toskana wird das jetzt.
Ja, nur Gott sei Dank ist es keine Villa, sondern es ist ein altes Bauernhaus, was mir eigentlich besser gefällt.
Mhm. Die Orte, an denen Sie leben, die finden immer wieder Eingang bei Ihnen in den Büchern. Beim Fluch der Aurelia ist es mit Sicherheit der Ozean gewesen, der bei Ihnen vor der Nase war in Malibu.
Ja.
Aber Sie selbst haben ja erst spät schwimmen gelernt, mit 17.
Oh mein Gott, ja, und man könnte vielleicht sagen, ich habe es nie gelernt. Ich bin immer noch ein Katastrophenschwimmer. Also, also tiefes Wasser macht mir immer noch ganz viel Angst. Deswegen, was macht ein Geschichtenerzähler dann? Die stellt sich vor, dass sie eine Seejungfrau ist, damit sie das dann wenigstens auf die Weise erlebt.
Ist das auch ein Grund fürs Schreiben, in Welten zu finden, die einem verschlossen sind, aufgrund vielleicht einer Angst vor tiefem Wasser?
Ich glaube, ich habe da nie drüber nachgedacht, als ich es anfing, aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man viele Leben leben möchte und dass man fliegen möchte und tief tauchen, dass man in den Weltraum hinaus will und. Ich glaube, da ist ein großer Hunger dahinter, ganz viele Leben auf einmal zu leben.
La Prière, das Gebet aus dem Ballett Coppelia von Léo Delibes. Kent Nagano und das Orchestre de l'Opéra de Lyon waren das. Ich spreche am Kindertag auf RBB Kultur mit der Schriftstellerin Cornelia Funke. Für uns alle, Frau Funke, aber besonders für Kinder und Jugendliche waren ja die letzten beiden Jahre ziemlich schwer. Können denn Bücher Kindern und Jugendlichen Trost spenden und helfen, durch solche Zeiten wie jetzt durch die Pandemie zu kommen?
Ja, das war eine sehr schöne Erkenntnis, das bestätigt zu sehen in dieser Zeit. Denn ich habe nie mehr Veranstaltungen gemacht, weil sich plötzlich selbst die kleinsten Bibliotheken oder Schulen trauten, auch mal für eine Veranstaltung nachzufragen, weil man ja nicht auf den Flieger steigen musste dafür, sondern einfach nur sich an den Bildschirm setzen. Und ich habe dadurch sehr berührende und wunderbare Begegnungen gehabt. Da waren das dann manchmal Veranstaltungen, die man mit 500 Kindern und manchmal welche, die man mit 5, die alle in ihrem Schlafanzug waren. Nachbarn machte. Und das fand ich ganz fantastisch. Und diese Zeit hat mir das doch nochmal sehr ins Gedächtnis gerufen, wie sehr Geschichten in solchen Zeiten uns verbinden können, trösten können und manchmal auch richtig Schutzorte schaffen können.
Welche Rückmeldungen haben Sie bekommen von den jungen Lesern und Leserinnen?
Ja, es war ganz interessant, dass ich gerade in der Zeit, also ich habe auf Twitter im Grunde meine Leser gefragt, so, was kann ich denn jetzt tun in diesen Zeiten? Und ich wurde einmal natürlich gebeten, zu erzählen, was mit den wilden Hühnern ist. Das war keine Überraschung. Und dann natürlich, was mit Maggie ist. Das heißt, mir wurde ganz konkret nach bestimmten Charakteren gefragt. Ich habe daraufhin ja einige Kapitel eines neuen Buches vom Rainer Strecker einlesen lassen, obwohl das Buch noch in Arbeit ist. Und ich habe ein Drehbuch mit einer Freundin über die wilden Hühner geschrieben, als sie 30 Jahre alt werden. Das war so mein unmittelbares Geschenk. Zur selben Zeit kam aber ja auch mein Bilderbuch Die Brücke hinter den Sternen raus, wo es um den Tod geht und auch um den Tod von Kindern. Die Geschichte habe ich ja mal für ein Kinderhospiz geschrieben. Und das war eine sehr, sehr unvergessliche Reaktion, weil ich seitdem von ganz vielen Hospizen höre, aber auch von Eltern, die kranke Kinder haben oder auch von kranken Kindern selber und nie deutlicher vorgeführt bekam, was Bücher alles leisten können.
Brauchen Kinder ein Happy End?
Ich brauche ein Happy End. Ich weiß nicht, wie das mit Kindern ist. Also ich kann das gar nicht leiden, wenn Geschichten schlecht enden. Ich glaube, ich wäre vollkommen unfähig, das zu schreiben. Immer wenn ich das gemacht habe, habe ich mich rausgemogelt, indem ich noch eine Fortsetzung geschrieben habe.
Es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh für diese Frage, Ende November. Aber ja, eigentlich ist es nie zu früh, um danach zu fragen, was wäre denn für Sie ein Happy End dieses Jahres?
Also ich fürchte, das werden wir nicht kriegen. Also mein Happy End wäre für dieses Jahr schon gewesen, dass wir alle ein bisschen aufatmen und uns die Masken abnehmen können, nicht? Aber das sieht ja nicht so aus. Ich habe trotzdem gestern gerade hier Thanksgiving gefeiert. Das ist ja ein wunderbares Fest der Amerikaner, was wir leider in Europa so noch gar nicht so begehen. Wo wir alle dann da um den Tisch saßen und mein amerikanischer Schwiegersohn ein wunderbares Mahl gekocht hatte. Und wir alle Danke für etwas sagten, was uns in diesem Jahr sehr berührt hat. Und das ist natürlich, dass wir da alle zusammensaßen, dass uns dieser Ort so gut gefällt. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir trotz Covid und trotz all dem, was da vielleicht noch kommt, einfach immer mehr zusammenfinden und auch zusammen noch ein paar wunderbare Dinge tun.
Sagt die Schriftstellerin Cornelia Funke. Gerade ist von ihr Der Fluch der Aurelia bei Dressler erschienen, der dritte Teil ihrer Drachenreiter-Geschichte. Und am Kindertag auf RBB Kultur habe ich mit ihr über Klimawandel, das Schreiben und die Macht der Magie gesprochen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und alles Gute.
Vielen Dank, gleichfalls.